Ja, es geht heute um die Nachfolge. Wenn ich jetzt an vorige Woche denke, da war es, da hat die Silvia gesagt, es geht nicht um dich und mich, es geht darum, dass wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Ein Auftrag, den wir haben, die Herrlichkeit Gottes widerzuspiegeln. Aber wir haben auch einen Auftrag in der Nachfolge und wir spiegeln die Herrlichkeit Gottes wider, wenn wir in diese Nachfolge hineingehen und auch diese Nachfolge praktizieren. Nachfolge ist eigentlich ein buchstäbliches Hinterhergehen der Schüler hinter ihren Meister. Das heißt, ich kann nicht den Meister überholen, kann den eigenen Weg suchen und denken, Jesus, lauf mal hinter mir her. Nein, ich muss hinter Jesus bleiben. Und durch das Hinterhergehen erkennen und lernen, wie Jesus ist und was ich tun soll. Nachfolge ist praktisches Tun in der Bindung an Jesus. War Nachfolge zur Zeit Jesu eine Berufung für die begrenzte Schar der Jünger, so kommt es nach Jesu Auferstehung zu einem erweiterten Verständnis. Da sagt der Herr in Matthäus 28, 18 bis 20, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Also gilt allen Christen dieser Auftrag, die Jesus nachzufolgen. Denn und auch der Auftrag, die anderen, denen wir begegnen, sie zu Jüngern zu machen, zu Nachfolgern zu machen. Aber eins müssen wir eben klar sehen, die Berufung zur Nachfolge kommt von Jesus. Als Jesus die ersten Jünger berief, rief er zu ihnen, kommt mit und folgt mir nach. Wie Jesus seine Jünger berief, so ruft er uns heute in seine Nachfolge. Nicht wir selbst, sondern sein Ruf macht uns zu Nachfolgern. Dass uns dieser Ruf persönlich erreicht, können wir nicht erzwingen, aber wir können uns dafür öffnen im Lesen der Bibel, hören auf die Predigt und im Gebet. Hat uns der Ruf Jesu erreicht, dann gilt es zu gehorchen und alles, was uns hindern will, loszulassen. Nachfolge gibt uns einen neuen Lebensinhalt, eine Lern- und Lebensgemeinschaft mit Jesus. Damit beginnt ein Prozess, der uns durch unser gesamtes Leben begleitet, um Jesus ähnlicher zu werden. Jetzt muss ich zurückkommen auf den 1. Mose, um das einfach auch ein bisschen klar zu machen. Gott sprach, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Also schon bei der Erschaffung der Welt und des Menschen wurden wir geschaffen, um Gott ähnlich zu sein. Der Mensch wurde also als Ebenbild Gottes erschaffen. Diese Tatsache verleiht uns eine besondere Würde. Wir können nicht ganz erfassen, was das bedeutet. Einige wichtige Aspekte dazu sind folgende. Wir sind wie Gott geistige Wesen. Unser Geist ist unsterblich und wird den Tod unseres Körpers überdauern. Weiterhin sind wir intellektuelle Wesen, also verstandesmäßige Wesen. Wir können echte Liebe geben und empfangen und wir haben moralisches Bewusstsein. Wir können zwischen richtig und falsch entscheiden, weshalb wir Gott Rechenschaft schuldig sind. Dieses Ebenbild Gottes ist unvollständig, beschädigt und von Sünde zerstört. Das vollständige Ebenbild ist Jesus Christus. In Kolosser 1, 15 steht, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. In der Nachfolge lernen wir lebenslang Charakterzüge von Jesus anzunehmen. Gott wünscht sich an seinen Kindern etwas vom Wesen seines Sohnes zu erkennen. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr ein neues Wesen annehmen. Intensive Verbindung zu Jesus. Jesus lebt in uns. In der Nachfolge lernen wir von Jesus, ein Schüler beobachtet seinen Meister, tut, was sein Meister tut, er hört auf ihn und möchte möglichst viel von ihm in seinem Lebensalltag mit hineinnehmen. Aber wir werden Jesus nicht ähnlich, indem wir versuchen, ihn zu imitieren, sondern dadurch, dass wir ihn in uns wohnen lassen. Wir geben Jesus die Möglichkeit, durch uns zu leben. Kolosser 1, 27b, und das ist das Geheimnis, Jesus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das ist eine wunderbare Aussage. Wir werden an seiner Herrlichkeit teilhaben, wenn Jesus in uns lebt. Ja, wie kann ich das jetzt im alltäglichen Leben umsetzen? Da geht es an, beginnt es damit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. In den Lebenssituationen, in denen wir aufgefordert sind, die richtigen Dinge zu tun, vertrauen wir auf den Heiligen Geist, dass er uns Kraft, Weisheit, Liebe und den Glauben gibt, es auch zu tun. Die Bibel gibt uns verschiedene Anleitungen, wie wir vorgehen sollen. Der Geist Gottes wirkt immer in der Situation, wenn wir im Vertrauen auf Gott einen Schritt gehen. Josua hat das erlebt, als er am Jordan stand, das strömende Wasser als unüberwindliches Hindernis, welches das Weitergehen unmöglich machte. Als die Priester, die die Bundeslade trugen, einen Schritt ins Wasser machten, geschah das Wunder, das Wasser staute sich und sie konnten durch das trockene Flussbett gehen. Gott wartet auf unseren ersten Schritt. Wir sind aufgefordert, unsere Ängste und Befürchtungen zu überwinden und das Richtige zu tun. Weg der Nachfolge. Das ist etwas, wo wir dann unterwegs sind mit Jesus. Haben wir die richtige Entscheidung getroffen und sind auf dem Weg mit Jesus, heißt es im Alltag dieser Welt, aus der Kraft und der Weisung Jesu zu leben. Und da beginnt die Veränderung von uns selbst durch das Wort Gottes. Jesus selbst ist ja das Wort. Im Johannes-Evangelium Kapitel 1 steht, dass Jesus das Wort ist. Also wenn wir Jesus nachfolgen, folgen wir auch seinem Wort nach. Auf dem Weg der Nachfolge müssen wir unser Leben mit seinem Wort füllen. Gottes Wort ist völlig anders als jedes andere Wort. Es ist lebendig. Jesus sagt in Johannes 6, 63, es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Wenn Gott redet, verändern sich die Dinge. Sein Wort hat alles ins Leben gerufen. Ohne Gottes Reden würden wir nicht leben. Gottes Wort weckt den Glauben, ruft Veränderung hervor, schenkt Freude, überwindet widrige Umstände, wirkt Wunder, heilt Verletzungen, gibt Hoffnung und bringt uns ewiges Leben. Gottes Wort ist unsere geistliche Nahrung, auf die wir angewiesen sind, um unseren Auftrag zu erfüllen und ihn überhaupt erfüllen zu können. Für jemanden, der sich darum bemüht, Jesus nachzufolgen, muss eine regelmäßige Ernährung mit dem Wort Gottes höchste Priorität haben. Jesus bezeichnet dies mit in seinem Wort bleiben. Er sagte in Johannes 8, 31, wenn ihr euch nach meinem Wort richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Im Alltag soll das Wort praktiziert werden. Akzeptiere die Autorität des Wortes Gottes. Die Bibel muss der absolute Standard für mein Leben werden. Der Kompass, der mir zuverlässig die richtige Richtung anzeigt. Der Ratgeber für weise Entscheidungen. Und der Maßstab, an dem ich alles messe. Die Bibel muss immer das erste und das letzte Wort haben in meinem Leben. Viele unserer Schwierigkeiten rühren daher, dass unsere Entscheidungen auf unzuverlässige Autoritäten beruhen. Die Richtlinien der Gesellschaft, alle machen es ja. Der Tradition, wir haben das immer schon so gemacht. Im Verstand, es hört sich doch logisch an. Und unseren Gefühlen, es fühlt sich ja gut an. Aber diese vier Maßstäbe sind durch den Sündenfall fehlerhaft geworden. Was wir brauchen, ist der perfekte Maßstab, der uns in die richtige Richtung führt und uns von der falschen Richtung wegführt. Dieses Kennzeichen erfüllt nur Gottes Wort. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Dann komme ich noch zu einem Punkt, Gott spricht in seinem Buch persönlich zu uns. Das habe ich auch erlebt. Ich kann mich entsinnen, was vor knapp 20 Jahren war ich in einer Bibelschule und da hat Gott so zu mir geredet, dass ich das habe ich nie mehr vergessen. Und das geht die ganzen Jahre durch mit mir. Einfach die Frage an mich, stellst du mich wirklich an die erste Stelle? Bin ich wirklich, ist es wirklich so, dass du mich am meisten liebst von allen Dingen, die du im Leben hast, wo du die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden? Liebst du mich wirklich? Und vertraust du mir auch, auch wenn es hart geht, wenn es Schwierigkeiten gibt? Oder suchst du dann einen eigenen Weg? Das Dritte, bist du dankbar? Und das, da habe ich, ich muss sagen, ich habe bei allen Dingen gemerkt, da war ich nicht so, obwohl ich schon so lange Gott, Jesus nachgefolgt bin, ich habe da eine ganze Menge Fehler gemacht. Und ich wollte, das hat mich dann auch dazu inspiriert, ich wollte anders werden. Aber da ist etwas, was Gott dann in uns arbeitet, wo er arbeiten kann und das hat er auch durch diese Bibelschule getan und ich habe mich jedenfalls gefreut, dass ich mich damals dafür entschieden habe, das zu machen. Ich konnte das während des Berufes machen, in Abendschulen und samstags. Das war aber eine wunderbare Sache. Ja, Gott spricht in seinem Buch persönlich zu uns. Er spricht zu uns, die wir schon vielleicht lange auf dem Weg sind, aber er spricht auch zu Menschen, die über ihn lachen. Eine kleine Geschichte. In der Fußgängerzone von Paris hatte die französische Bibelgesellschaft einen Stand aufgebaut, den Vorübergehenden werden Bibeln angeboten. Da kommt eine Gruppe junger Leute heran und verspotten den Mitarbeiter hinter dem Bibelstand. Bau deinen Laden ab, das alte Buch ist längst überholt. Das liest doch niemand mehr. Der Bibelmissionar nimmt sich den Anführer der Gruppe vor und sagt freundlich zu ihm, das will ich dir sagen. In diesem Buch redet Gott ganz persönlich mit dir. Was, mit mir? Das ist ja zum Lachen. Gib her dein Buch, das will ich sehen. Der junge Spötter mit Namen Philipp greift sich eine Bibel, schlägt sie wahllos auf, liest einen Satz, wird kreidebleich und legt sie schweigend zurück. Was ist, Philipp? Rufen die Kameraden. Er hatte aus Johannes 14, den 9. Vers gelesen. Jesus spricht, so lange bin ich bei euch gewesen und du kennst mich nicht, Philipp? Jesus spricht uns persönlich an und ruft uns mit unserem Namen und in seine Nachfolge. Nach dem Sündenfall, als sich Adam und Eva vor Gott versteckten, rief der Herr, Adam, wo bist du? So wird jeder Einzelne gerufen von uns. Wie antwortest du? Da komme ich jetzt zum letzten Punkt, nämlich, dass wir niemals aufgeben sollen in der Nachfolge. und dass wir einen bestimmten Reifeprozess durchmachen müssen. Gott hat uns gerufen und berufen, damit hat ein neues Leben begonnen. Doch dann wird es erst spannend, weil nach Gottes Plan ein Prozess begonnen hat. Entwicklung eines Charakters, der Jesus ähnlich ist, und das braucht Zeit. Diesen Reifevorgang können wir nicht beschleunigen, denn es gibt keine Abkürzung auf dem Weg zur Reife. Wir möchten gerne manchmal abkürzen, wir möchten manchmal etwas ganz schnell lernen oder auch umsetzen können im Leben, aber es funktioniert nicht. Wir müssen einen bestimmten Reifeprozess durchmachen. Wir möchten schnell geistliches Wachstum und Gott möchte Qualität. Durch eine kleine Geschichte wird ersichtlich, wie wichtig es ist, den Prozess nicht zu beschleunigen. Ein Insektenkenner erzählt, wie er lange Zeit die Puppe eines besonders schönen Schmetterlings beobachtete. Als der Zeitpunkt des Ausschlüpfens gekommen war, konnte ich die ersten Anstrengungen sehen, die der Schmetterling machte, um aus seinem Gefängnis herauszukommen. Während eines ganzen Vormittags kämpfte er, um die Hülle zu durchbrechen. Er schien bei einem gewissen Punkt nicht durchkommen zu können. Schließlich verlor ich die Geduld und wollte ihm helfen. Mit einer feinen Schere beseitigte ich vorsichtig die Fäden des Gewebes, um den Ausgang zu erweitern. Sofort kam der Schmetterling mit großer Leichtigkeit heraus, aber wie eigentümlich war er gestaltet. An seinem unförmig aufgedunsenen Körper waren an jeder Seite kleine zusammengeschrumpfte Flügel. Meine unkluge Zärtlichkeit hat das Verderben des Tieres verursacht. Gerade der Druck, den der Körper beim Herausschlüpfen hätte erleiden müssen, sollte die Lebenssäfte zwingen, in die Flügelgefäße einzudringen. Das war nun nicht geschehen. Der Schmetterling blieb eine elende Mistgestalt. Wir sind in diesem Reifeprozess, den Gott für uns bestimmt hat, und kämpfen auch um aus unserer Not herauszukommen oder aus Dingen herauszukommen, die uns beschweren. Gott kann uns Leid und Prüfungen nicht ersparen, sonst wäre die Ausreifung und Entfaltung eines kostbaren Lebens verhindert. Gottes Liebe hat die höchste Qualität der Ausformung unseres Lebens im Sinn. Darum erspart uns Gott nicht mitleidig die Drucksituation, in der wir ausreifen sollen. Gottes Liebe sieht das Ziel für uns, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Halten wir aus im Druck der Leiden und Anfechtungen. Unsere Flügel, in Anführungsstriche, sollen sich herrlich entfalten. Unser Glaube zur letzten Frucht ausreifen. Seien wir auch nicht schwach in der Liebe zu Menschen, die uns anvertraut sind. Weichliche Liebe kann manches ausreifen und Entfalten verhindern. Vertrauen wir uns und die, die uns am Herzen liegen, der starken Hand unseres Vaters an. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, hab Dank, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchten, ein Licht auf unserem Wege. Und wie oft habe ich schon erlebt, dass du mir Licht gegeben hast auf meinem Lebensweg. Hilf uns, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen auf dem Weg der Nachfolge. Und wer dir noch nicht nachfolgt, Herr, hilf ihm, dass er beginnt, diese Nachfolge anzufangen, auf dich zuzugehen, dich zu suchen, dich in deinem Wort zu suchen und auf dich einzugehen und das zu tun, was du möchtest. Schenke uns dazu deine Wegweisung, deine Kraft, deine Hilfe. Amen.